Heute früh, liebe Geschwister und Freunde, hatten wir ja ein Thema, in dem viel Dunkles auch geschrieben stand und zu hören war, Matthäus 24. Es beleuchtet unsere Zeit und es zeigt die Nöte der heutigen Zeit. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand, die Liebe der vielen erkaltet, Erdbeben und Seuchen und was da alles zu hören war, zunehmender Antisemitismus. Alles das kommt in Matthäus 24 vor. Nach dem eher dunklen Thema, das aber überstrahlt wurde von der Wiederkunftsverheißung Jesu, nach dem sonst eher dunklen Kapitel Matthäus 24 wollen wir heute Abend doch mehr Positives, Freudiges hören, obwohl ja auch die Gerichte positiv sind im Grunde. An den meisten der Stellen, die ich nenne, haben wir es mit Segnung und Erbarmen zu tun, allerdings kommt auch Gericht vor. So will ich es auch übermorgen wieder machen, am Mittwoch, vormittags, Gottes Zorn über der Völkerwelt und Mittwochabend dann wieder etwas Positiveres über das Erbarmen Gottes über der Völkerwelt. Das ist das Menü für heute und für übermorgen. Und morgen haben wir eine andere Thematik, die ja auch zum Thema dieser prophetischen Woche gehört, nämlich Gemeinde. Morgen möchte ich ja dann etwas über Gemeinde sagen und ihre Ziele. Verheißungen Gottes für die Völkerwelt. Deren haben wir ja eine ganze Menge im Alten und Neuen Testament und ich kann nur eine kleine Auslese bringen. Vielleicht 5 aus dem Alten und nochmal 3 aus dem Neuen Testament. Man könnte viel, viel mehr zusammentragen. Achten Sie mal beim Bibellesen drauf. Sagen Sie es weiter einer Menschheit, die immer mehr in Hoffnungslosigkeit und Resignation und Brutalität versinkt, dass es Hoffnung gibt und Gottesverheißungen für die Völkerwelt in all ihrer entsetzlichen Not. Beginnen wir mal mit dem Wort in der Bibel, das uns am ältesten, am weitesten in die Vergangenheit zurückblicken lässt. Das ist keine Entdeckung von mir, ich habe es von anderen Brüdern übernommen und für gut befunden. Das ist doch wohl das älteste Bibelwort, das heißt das Wort, das uns am weitesten zurückschauen lässt. Ich will nicht sagen, dass es der Entstehung nach das älteste ist, sondern das uns am weitesten in die Vergangenheit zurückblicken lässt. In Psalm 2, Vers 7 steht. Psalm 2, und da wollen wir mal hören auf die Verse 7 bis 9. Gott hat zu seinem Sohn gesprochen, schon vor Grundlegung der Welt. Wäre die Bibel ganz streng chronologisch aufgebaut, also ganz schön alles der Reihe nach geordnet, das ist sie aber nicht, wohl im Großen und Ganzen, aber nicht im Detail, dann müssten wir schon einige Bibelworte vor 1. Mose 1, Vers 1 hinschreiben. Epheser 3, Vers 11, der Vorsatz der Äonen. Epheser 1, Vers 4, auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt. Auch Worte aus dem hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus zurückschaut und sagt, Vater, ich hatte Herrlichkeit bei dir und Liebe bei dir, ehe die Welt war. Es gibt so 6, 7, 8 Stellen, die könnte man also, oder noch mehr, vor 1. Mose 1, Vers 1 hinschreiben. Und dazu gehört wohl als allererstes Psalm 2, Vers 7. Vom Beschluss will ich erzählen, Jehova oder Yahweh, der Herr, die Bedeutung ist der Seiende, der einfach da ist und der sich auch nicht ändert. Ich bin, der ewig Seiende, der Unwandelbare, der Unveränderliche, der Unendliche, der einfach immer und überall da ist. Das ist zutiefst der Sinn des Wortes Yahweh oder Jehova. Also Yahweh hat zu mir gesprochen, der ewig Seiende hat zu mir gesagt, und was dann kommt, weiß ich sogar im Anfang Hebräisch, Beni Ata, Sohn meiner du. Ben heißt Sohn, ein angehängtes I heißt mein, Bet heißt Haus, Beti heißt mein Haus, Ab heißt Vater, Abi heißt mein Vater. Das war jetzt ein ganz bisschen Hebräisch, kostenlos als Zugabe. Also, Beni Ata, Sohn meiner du, heute habe ich dich gezeugt. Jetzt bist du da. Und das Wort, was da steht für gezeugt, das hat die hebräische Sprache so an sich und auch die griechische übrigens, dass diese Worte zeugen und gebären beides bedeuten können. Beni Atta, als mein jüngster Enkel geboren worden war für gut einem Jahr und dann die Kinder es für gut befanden, ihn sogar Benjamin, Sohn der Rechten zu nennen, abgekürzt Beni, da habe ich gesagt, warte mal, wenn ich dich sehe, dann werde ich dich begrüßen, wie mit Psalm 2, Vers 7, habe ich auch gemacht, Beni Atta, aber heute habe ich dich gezeugt, konnte ich natürlich nicht sagen, aber Sohn meiner, du Enkelsohn, Beni Atta. So hat Gott gewissermaßen seinen Sohn hier begrüßt. Und dass das ein Wort ist, das auf Jesus Christus geht, das sehen Sie ja an den neutestamentlichen Zitaten, etwa im Hebräerbrief Kapitel 1. Zu welchem der Engel hat Gott je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wird in Hebräer 1 gesagt. Und damit der große Unterschied zwischen Engeln und dem gezeugten Sohn hervorgehoben. Gott ist nicht der Adoptivsohn, Jesus ist nicht der Adoptivsohn Gottes und wir sind auch nicht Adoptivkinder Gottes. Fallen Sie nie auf eine Verkündigung herein, die Ihnen vielleicht weismachen will, in schönen Predigten oder Büchern oder Artikeln oder wo auch immer, Gott habe uns als seine Kinder adoptiert. Das ist zu wenig, da machen wir nicht mit. Gezeugt und geboren, das griechische Wort heißt genao, Zeugen, gebären, wir sind aus Gott geboren, steht mehrfach im ersten Johannesbrief. Kann auch heißen, aus Gott gezeugt, genao. Und das erinnert an die Gene, von denen heute so viel die Rede ist, Genmanipulation und so weiter, eine sehr gefährliche Sache. An den Genen Gottes kann Gott sei Dank kein Wissenschaftler herummanipulieren und kein Techniker. Die sind menschlichem Zugriff entzogen, von denen dürfen wir aber etwas erfahren. Ja nun, wenn die Bibel sagen würde, Gott hat uns als seine Kinder adoptiert und damals hat er Jesus adoptiert, dann müssten wir sagen, vielen Dank, lieber himmlischer Vater, das ist sehr freundlich, du bist ein wunderbarer Gott. Aber er hat mehr getan, eben nicht nur Adoptivkinder, sondern gezeugt und geboren. Seine Gene, seine Wesenszüge, seinen Charakter an sich tragen. Nicht wahr, wenn jemand sagen würde, na ja, was macht es schon, ein Adoptivkind kann man doch auch sehr lieb haben. Ja, sicher kann man das und soll man das. Aber einen Unterschied kriegt man ja nie weg. Das gezeugte und geborene Kind trägt eben die Wesenszüge der Eltern. Und niemand wundert sich, wenn dann Kinder den Eltern ähnlich sehen. Da gucken sie in die Kinderwagen herein oder dann beobachten sie die charakterliche Entwicklung. Und der Mann sagt zur Frau, das Böse, was da jetzt wieder rauskommt, das ist ja typisch Tante Lina aus deiner Linie. Neulich sagte meine Schwiegertochter im Blick auf den kleinen Beni, ja, der wird jetzt trotzig. Ja, ich sag, das wundert mich gar nicht, das passt genau in die Schuhmacher-Sippe rein. Wundere dich nicht, da kommt noch mehr Böses raus. Ja, das hat etwas mit den Genen zu tun. Niemand wundert sich, wenn ein Kind den Eltern ähnlich sieht, sondern das ist ganz selbstverständlich. Wenn es nicht vorkommt, dann wundert man sich. Und meine Frau, die hat mal gelegentlich erzählt, in ihrer Heimat in Oberhessen, da hat es vor Jahrzehnten Folgendes gegeben in einem kleinen Dorf, da spricht sich alles herum, da kennt jeder jeden. Nun, eine Frau bekam ein Kind und als dann das Kind da so im Kinderwägelchen dann da durchs Dorf gefahren wurde, dann wurden die Leute stutzig und haben gedacht, also das Kind da, das ähnelt genau dem Arzt da am Ende des Dorfes, genau aus dem Gesicht geschnitten. Da muss wohl etwas stattgefunden haben zwischen den beiden. Ja, also Gene, Ähnlichkeit. Menschengene, Gottesgene, du bist mein Sohn, Beni Atta, heute habe ich dich gezeugt und geboren. Heute, das ist das Heute Gottes und das ist das Du Gottes, nun beginnt Gemeinschaft. Gott, der Vater, tritt aus seiner Gotteinsamkeit in die Gottzweisamkeit. Vater und Sohn sind nun da, ich wüsste keine Bibelstelle, die weiter zurückführt. Das betrifft also Jesus. Und dann hat der Vater zum Sohn geredet. Sie haben miteinander geredet, wie lange weiß ich nicht, sie haben miteinander geplant. Ich nannte schon Epheser 3, Vers 11, Vorsatz der Äonen. Und auch an uns haben sie gedacht, die Glieder der Gemeinde auserwählt vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4. Der ganze Plan der Zeitalter gemacht. Vor 1. Mose 1, Vers 1 hat der Vater mit dem Sohn geplant, wie ja auch heute noch ein vernünftiger Baumeister, ehe er baut, erst plant. Baupläne, Finanzierungspläne und alles muss her. Nur in Kairo und anderen Städten soll es ja auch mal vorkommen, dass man einfach blind und ohne Genehmigung sagt, naja, wir haben jetzt so viele Kinder, also wird mal 6., 7. Stock auf das Haus aufgebaut und irgendwann kracht alles zusammen. Das hat man ja aus Kairo schon gehört. Gott plant erst, bevor er baut, wie auch ein guter irdischer Baumeister. Und dann hat er dem Sohn etwas gesagt, kaum dass der Sohn da war. Das wurde ihm fast an der Wiege gesungen. Ich meine aber jetzt nicht die Maria und das Jesuskind, sondern ich meine den präexistenten Christus. Der Lebensweg Jesu von der Wiege bis zum Kreuz zur Auferstehung und Himmelfahrt ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Leben des Sohnes. Wer ein Leben-Jesu-Buch schreiben würde und er wird sich beschränken von Bethlehem bis Golgatha oder Auferstehung, Himmelfahrt, Schluss, fertig, das ist ja kein Leben-Jesu-Bild. Das ist ja ein ganz kleiner Ausschnitt seines Fleischesdaseins, damals ca. 33 Jahre hier auf Erden. Er ist der präexistente Sohn, der schon vor Grundlegung der Welt da war. Und als dann 1. Mose 1 stattfand, die Schöpfung der Welt, da war der Sohn hundertprozentig im Einsatz zusammen mit dem Vater. Sagt uns etwa Kolosser 1, Vers 16. Und der Heilige Geist war auch schon da, sagt uns der 2. Vers der Bibel. Vater, Sohn, Heiliger Geist im 1. Kapitel der Bibel, hundertprozentig im Einsatz. Aber bevor das geschah, hat der Vater mit dem Sohn gesprochen auch über die Erde und die darauf sein werden, die Menschen. Die Erde hat schon einen Sonderstatus im Kosmos. Die Erde ist schon etwas Besonderes im Kosmos. Ich habe darüber auch einiges geschrieben in dem Buch Urknall und Schöpfergott. Die Erde ist etwas Besonderes, auch wenn es Kosmologen weit von sich weisen, dass wir was Besonderes sind, dass die Erde was Besonderes ist. Eine Sonne nicht einmal besonders hervorragend. In einem ziemlich dunklen Winkel des Kosmos, da mit Planeten, deren mag es unzählige Milliarden geben und andere Menschheiten besser als wir, die Kinderkrankheiten vielleicht längst überwunden haben und die dann auf UFOs da rumsegeln oder wie auch immer. Was man sich da alles so vorstellt, nach biblischer Auffassung hat die Erde und der Mensch eine zentrale Bedeutung. Und von Mensch heißen außer der Erde weiß die Bibel nichts wohl, aber sie sagt nicht, der Kosmos ist leer. Da gibt es Engel und ganze Hierarchien höherer und niederer Engelwesen. Was hat der Vater denn zum Sohn gesagt? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann geht es weiter. Wir werden da einen Kosmos schaffen, Galaxien, Sonne, Erde. Eine Erde mit zentraler Bedeutung. Bist du bereit, mein lieber Sohn, dann den Weg hinabzugehen? Wenn nämlich diese Menschheit in Sünde fällt, um sie wieder zu erretten, bist du bereit, den Weg zu gehen. Darüber haben sich Vater und Sohn unterhalten, ganz gewiss. Nach 1. Petri 1, Vers 20 wurde Jesus ja erkannt als Lamm vor Grundlegung der Welt schon. Aber auch über sein Reich, über die Völker haben sie gesprochen. Und das sagt uns nun Psalm 2, 8 und 9. Fordere von mir. Ich fülle dir gleichsam einen Blankoscheck aus, den brauchst du mir zu gegebener Zeit nur vorzulegen. Du brauchst mich zu gegebener Zeit nur an dieses Versprechen zu erinnern. Fordere von mir, bitte mich zu gegebener Zeit darum, und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Das ist ja nun nicht gerade eine sehr schöne, hoffnungsvolle Aussicht für die Völkerwelt, wenn hier davon geredet ist, diese unruhigen Nationen, diese tobenden Nationen, das ist ja gleichsam das Thema von Psalm 2, warum toben die Nationen so, warum rumort das so in der Völkerwelt? Wer mehr davon hören will von mir, der komme doch bitte am kommenden Samstag dahin, wo ich darüber rede, Scheibenberg im Erzgebirge. Da habe ich dann als Samstagabendthema Psalm 2, warum toben die Völker? Ja, mit diesen tobenden Völkern, und wir sehen ja heute, wie die Völkerwelt wirklich tobt, wie die Wellen und wie die Wogen, sagen uns ja auch andere biblische Worte. Ich glaube, es ist der 65. Psalm, wo auch die Völkerwelt und das Toben der Völker mit den Wasserwogen verglichen wird. Ja, es kommt einmal eine wunderbare Sturmstillung Jesu für die Völkerwelt, Psalm 65, 7 oder revidierte Elberfelder, mag es Vers 8 sein, der da stillt das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaften. Er bringt einmal die große Sturmstillung, Psalm 65. Aber vorher, da rumort es und da toben die Völker und das wird noch zunehmen, wie der Herr Jesus auch sagt in seiner Endzeitrede in Lukas 21. Parallele zu dem, was wir heute früh hatten in Matthäus 24. Lukas 21 haben wir auch so eine Endzeitrede und der Herr sagt, bevor die große Sturmstillung kommt, da wird das Brausen erst noch zunehmen. Ich meine jetzt weniger meteorologisch, obwohl es da auch in diesem Jahr ziemlich heftig braust und brandet, sondern ich meine die Völkerwelt. Lukas 21, Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden in Bewegung geraten. Gott kann zu einer tobenden Völkerwelt nicht nur die Sprache der Gnade und Liebe reden. Da könnte man noch so viel Evangelisationszelte aufstellen. Und ich sage nichts dagegen. Kann man gar nicht genug tun, evangelisieren, missionieren. Aber der hartnäckige Gesetzlose hört die Sprache der Gnade nicht. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit, steht in Jesaja 26. Und daher spricht dann Gott auch die Sprache der Gerichte. Und Sie dürfen sich's gut merken, sogar im 1000-Jahr-Reich Jesu Christi herrscht Gott nicht ohne Gewalt. Da herrscht er mit eisernem Zepter, wie es hier steht in Psalm 2, Vers 9. Das geht auch auf Jesus. Das ist ein Wort, das wird nun im Neuen Testament dann auf Jesus Christus bezogen. Dreimal wird Psalm 2, Vers 9 zitiert im Buch der Offenbarung. Offenbarung 2, 26, 27, Offenbarung 12, Vers 5 und Offenbarung 19, Vers 15. Und da ist nun durch die Leitung des Geistes Gottes eine kleine Abweichung hineingekommen. Und dafür diese Abweichung bin ich sehr dankbar. In Psalm 2, 9 nach der Bibel, da hören wir nur etwas von Gericht, zerschmettern, zerschmeißen, zerschmettern, wie Töpfergefäße zerschmeißen, Zucht und Gericht. Im 1000-Jahr-Reich geht es anders mit der Sünde als heute. Heute lässt Gott in unbegreiflicher Weise die Sünde ausreifen, ausreifen, ausreifen zum Ende hin. Das geschieht im messianischen Friedensreich Jesu Christi nicht mehr. Die Sünde steht nicht mehr unter göttlicher Geduld. Wie es in Matthäus 13, 30 heißt, lasset beides ausreifen bis zur Ernte. Sondern dann wird die Sünde sofort bestraft, wie Ananias und Sapphira sofort bestraft wurden aufgrund ihrer Sünde. Damals bei jenem Anbruch des Reiches in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Die Sünde steht nicht mehr unter göttlicher Geduld. Morgen für morgen werde ich vertilgen alle Gesetzlosen des Landes, steht auch einmal geschrieben im Blick auf dieses Reich. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern und wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Wie illusorisch, wenn manche Gruppen meinten, heute ist ein bisschen still geworden, wir lesen jeden Tag in der Zeitung, dass das nicht klappt, wenn vor einigen Jahren gewisse Gruppen meinten, mit Frieden und mit Liebe, da kriegen wir das schon hin, da schaffen wir das Reich Gottes auf Erden. Wir sehen, dass es schlimmer statt besser wird. Ich will hier den Menschen ganz gewiss nicht den guten Willen absprechen. Aber es geht nicht, wir schaffen es nicht. Das Urböse des Menschen und der dahinterstehende Satan, das ist viel zu stark. Und sogar im Reich der 1000 Jahre gebraucht Gott auch noch Gewalt. Wie illusorisch heute zu meinen, es ginge ohne Gewalt und auch ohne Macht und Autorität. Nun gibt es da die Septuaginta. Wissen Sie, was das ist? Die Übersetzung des Alten Testamentes ins Griechische. Die Septuaginta, und es ist manchmal nützlich, sie zu vergleichen, Und die Apostel zitieren ja in der Regel, wenn sie aus dem Alten Testament zitieren, dann nach der Septuaginta, den griechischen Text. Und die Septuaginta hat nun eines dieser beiden Worte, was da steht in Psalm 2, Vers 9, einmal zerschmettern und einmal zerschmeißen. Eines davon hat die Septuaginta verstanden als weiden. Und so kann man dieses hebräische Wort auch verstehen, als weiden. Und so ist nicht nur von zerschmettern und zerschmeißen und kaputtmachen die Rede, und dafür bin ich sehr dankbar, in den neutestamentlichen Zitaten, in den dreien, die ich vorhin nannte, Offenbarung 2, 26, 27, Offenbarung 12, Vers 9, Offenbarung 19, Vers 15, da ist dann das Wort weiden hineingekommen. Jesus, der gute Hirte der Völkerwelt. Nicht nur unser guter Hirte, nicht nur Israels guter Hirte, er will und wird auch sein, der gute Hirte der Völkerwelt. Allerdings, Gericht muss auch sein und die Rute muss auch sein. Aber achten wir auf das wichtige Wörtchen, weiden wird er die Völker. Darüber freue ich mich sehr. So heißt es Offenbarung 19, Vers 15. Da haben wir Jesus als den Richter und haben ihn auch als den guten Hirten. 19, Vers 15. Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf das er damit die Nationen schlage, und er wird sie weiden, allerdings mit eiserner Rute. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen, aber er wird sie weiden. Ein Hirte hat ja auch seinen Stab und Hunde. Ich bin schön im Auto sitzen geblieben, als ich vor einiger Zeit auf einem Parkplatz war, und daneben war so ein Schaf, Hirte mit dem Stab in der Hand und eine schöne Schafherde, aber drei schwarze Hunde sprangen da rum, und da dachte ich, bin ein bisschen ängstlicher Mensch, also bleib mal noch ein bisschen im Auto, bis die drei schwarzen Hunde ein bisschen weiter weg sind von dir. Obwohl die sicher eine andere Aufgabe hatten, als mich da anzugreifen. Weiden wird der Herr die Völkerwelt weiden, allerdings mit eiserner Rute. Ohne Gericht geht es nicht, aber zutiefst ist er der gute Hirte. Jetzt ein anderer Zusammenhang. Denken wir an Abraham, den Auserwählten Gottes. 1. Mose 12, 1 bis 3. Auch eine Verheißung für die Völkerwelt. Mit 1. Mose 12 beginnt ja Auserwählung. Nicht im Herzen Gottes, da war es schon längst zuvor beschlossene Sache, aber wenn wir die Bibel lesen, dann fängt Gott hier mit seinem Auswahlverfahren an. Und die Auserwählten sind nur die Ersten, nicht die Einzigen, die Gott rettet. So wird auch die Gemeinde eine Auserwählte genannt, aus der Masse der Menschen herausgewählt nach Gottes Willen. Also 1. Mose 12, 1 bis 3, und der Unwandelbare sprach zu Abram, gehe aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist eine großartige Verheißung an den Abraham, die noch erweitert wird nach bestandener Prüfung in 1. Mose 22. Gott nahm den Abraham, seinen Auserwählten, in seine Schule und in seine Erziehung. Und wenn wir Auserwählte Gottes sind, dann nimmt er uns auch in seine Schule. Da gibt es Proben und Prüfungen und Erziehungen, da lernt man eine Lektion nach der anderen. Und die Abschlussprüfung beim Abraham war das schwerste in 1. Mose 22. Gib mir den Sohn wieder, gerade den Jüngsten, den du liebst, der dir so am Herzen liegt, der dir auf übernatürliche Weise dir und Sarah im Alter geschenkt wurde, den will ich haben, den sollst du mir schlachten. Ein sehr harter Test, aber er hat den Test bestanden. Gott ist kein Quäler, Gott will keine Kinderopfer, es wurde ja auch im letzten Moment abgeblasen. Halt, halt, ruft der Engel vom Himmel herunter, nun sehe ich ja, und du brauchst das Opfer nicht zu bringen, nimm den Stellvertreter, nimm den Widder in der Hecke, ein Bild auf Jesus, den Stellvertreter. Aber wie jemand mit Recht gesagt hat, in seinem Herzen hat Abraham das Gericht vollzogen. In seinem Herzen hat er den Sohn geopfert. Er hat zu erkennen gegeben, Vater, und wenn du das Liebste willst, ich gebe es dir. Und dann kommt eine erweiterte Verheißung in 1. Mose 22, 15 bis 18. Und der Engel Jehovas rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht Jehova, spricht der ewig Seiende, dass, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und dein Same, das heißt deine Nachkommenschaft, wird besitzen das Tor seiner Feinde, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Rechter der Erde, 1. Mose 12, alle Nationen der Erde, 1. Mose 22, in deinem Samen. Nun war der Apostel Paulus ein sehr scharfer Denker, ein geschulter Denker, auch in rabbinischer Theologie geschult. Und man staunt manchmal, was die Juden so alles aus der Bibel herausbringen, wofür wir vielleicht manchmal blind sind. Heute Nachmittag las ich noch in einem Buch, und da hat einer die Stelle genommen, die in einem Psalm steht, und auch ähnlich bei Jesaja: Wahrheit wird aus der Erde sprossen. Wahrheit wird aus der Erde sprossen. Ja, denken wir, das ist schön malerisch ausgedrückt, wirklich schön bildhaft dargestellt. Wie eine Pflanze sprosst die Wahrheit. Aber der Verfasser hat es bezogen auf archäologische Ausgrabungen und hat gesagt, hier die und die Ausgrabungen haben diese und jene biblische Angabe bestätigt, und das ist für mich die Erfüllung des Psalmwortes: Wahrheit wird aus der Erde hervorsprossen. Paulus war auch ein scharfer, geschulter, rabbinischer Denker, und er denkt in Galater 3, Vers 16 über diese Dinge nach. Ist es gut, wenn man in der Bibel auf jedes Wort achtet? Jeden Buchstaben. Das klappt natürlich nicht immer im Deutschen mit den Übersetzungen, da gibt es genauere und ungenauere, und es ist schon gut, wenn man auch eine Elberfelder Bibel besitzt. Jeder von uns sollte, wie mancher eine Zweitwohnung und Zweitauto hat, auch als Zweitbibel neben der Lutherbibel, die in Deutschland zur Allgemeinbildung gehört, doch eine Elberfelder Bibel besitzen. Und die ist wohl eine der genauesten und bemüht sich immer noch ein verständliches Deutsch zu geben. Und da hat nun Paulus in Galater 3, Vers 16 darüber nachgedacht und hat ganz genau hingeschaut. Gott hat nicht zu Abraham gesagt, in deinen Samen, Plural, sondern in deinem Samen, Singular. Welcher ist Christus? So folgert er kühn in Galater 3, Vers 16. Das ist der Erfüller der Verheißungen Gottes, das Ja und Amen zu allen Gottes Verheißungen. 2. Korinther 1, Vers 20 steht's wohl. Gehen wir einen Schritt weiter von Abraham weg in den Psalm, aus dem uns unser Bruder etwas vorgelesen hat, Psalm 145. Psalm 145 ist so ein rechter Allerbarmer-Psalm. Allerbarmer. Wir haben mal Urlaub gemacht in Griechenland, unweit vom Berg Athos. Ich durfte mit meiner Familie natürlich nicht auf den Berg Athos, da dürfen nur männliche Wesen hin. Und ich war nicht auf dem Berg Athos, aber ich habe eine Broschüre darüber gelesen. Da gibt es mehrere interessante Klöster. Auch ein Kloster Panteleimon. Oh, dachte ich, das klingt gut. Allerbarmer Kloster. Und dann habe ich in der Beschreibung weitergelesen und dachte, das ist ein Kloster zu Ehren des Allerbarmers, des Gottes, der sich über alle seine Werke und Wesen erbarmt. Nein, 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 Panteleimon Kloster, das heißt nur, da hat es mal so ein allgemeiner Wohltäter gelebt. Der hat halt allen Gutes getan, der Mönch oder der Urheber, der dort zuerst wohnte, Panteleimon, ein allgemeiner Wohltäter. Gott aber erbarmt sich wirklich aller, er ist der Panteleimon. Und das sagt im Alten Testament uns schon dieser Psalm 145, den können Sie in einer stillen Stunde nochmal durchlesen und sich unterstreichen, wie oft da das Wort alle vorkommt. Allerdings, Gericht fehlt auch nicht, und ohne Gericht kommt Gott mit dieser Völkerwelt nicht zum Ziel. Es braucht auch immer Gericht. Ja, auch wir selber brauchen Gericht, aber wir haben ja eine wunderbare Möglichkeit. Welche Möglichkeit haben wir hinsichtlich des Gerichtes Gottes? Was können wir da selber machen? Selbstgericht. Selbstgericht. Wie es Paulus einmal sagt in 1. Korinther 11. Selbstgericht. Wenn wir uns selber richten, würden wir nicht gerichtet. Also wir können auch Gericht über uns selber machen anhand des Wortes halten über uns selber. Herr, in deinem Lichte tauge ich gar nichts. Herr, ich bin der Mann, das bin gerade ich, so bin ich. Das ist sehr heilsam. Selbstgericht. Aber es gibt auch Züchtigungsgericht und es gibt einmal ein Preisgericht für die Gemeinde, ein Offenbarwerden vor der Preisrichterbühne Christi. Aber in das Weltgericht, in die sogenannte Hölle, kommen Gottes Kinder auf gar keinen Fall hinein. Und der Ausdruck Hölle ist auch nicht biblisch, sagen wir Feuersee. Nun, ohne Gericht geht es nicht. Das sagt uns auch Psalm 145, Vers 20. Der ewig Seiende bewahrt alle, die ihn lieben, und alle Gesetzlosen vertilgt er. Aber es steht auch in diesem Psalm, Jahwe, Jehovah, ist gut gegen alle, und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Es werden dich loben, Jehovah, alle deine Werke, und deine Frommen dich preisen. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter, deine Herrschaft durch alle Geschlechter. Und wie wunderbar klingt es, der Herr stützt alle Fallenden und richtet auf alle Niedergebeugten. Er ist gerecht in allen seinen Wegen und gütig in allen seinen Taten. Freilich, bei Psalm 145 bleiben noch Fragen offen, die erst im Neuen Testament dann ganz klar werden, am deutlichsten bei Paulus. Wie verhält sich das eine nun zum anderen, wenn er alle Gesetzlosen vertilgt und auf der anderen Seite alle retten will? Manche sagen, das habe ich erst neulich wieder gelesen, Gott wird sein alles in allem und ein wunderbares Lob erfüllt das ganze erlöste All, in Klammern, nachdem er alle Gesetzlosen umgebracht hat. Ach so, und mit den restlichen 10% oder wie viel, da ist dann Eitelharmonie im Kosmos. Das ist ein nicht gerade befriedigender Gedanke. Wie verhalten sich die Gerichtsworte zu den Heilsworten? Ich habe ja darüber mal ein Buch geschrieben, das heißt mehrere. Dem Jugendwerk des 30-Jährigen folgte das Alterswerk des 60-Jährigen und das liegt oben auf dem Büchertisch, Versöhnung des Alls, Gottes Wille. Schon mit 30 Jahren hat mich das Thema einmal beschäftigt, denn ich musste mir ja selber erstmal klar werden, wenn ich in einen Verlag gehe, um dort zu arbeiten, Jahrzehnte, in dem diese Lehre verkündigt wird, dann muss ich mindestens mal für mich selber Klarheit haben, also schreib mal ein Buch erstmal für dich selber. Das biblische Versöhnung, das biblische Zeugnis von der Versöhnung des Alls hieß dann das Buch des 30-Jährigen. Das war entstanden aus zwei Vorarbeiten. Ich hatte mir eine Sammlung von Stellen gemacht über alle Bibelstellen, die Heil für alle enthalten, und hatte da so auf dem Papier etwas geschrieben gegen den damaligen Eversbacher Bibelschullehrer Wiesemann. Lehrt die Bibel die Allversöhnung. Und Wiesemann hat es mir sehr leicht gemacht. Also es war nicht schwer, ihn zu widerlegen. Es war wirklich nicht schwer. Es war bald kinderleicht, denn die Argumente waren oft so oberflächlich, dass mir das auch als 30-Jähriger gar nicht schwer fiel. Wenn es in Philipper 2, 10 und 11 heißt, auf das alle Zungen bekennen, Jesus Christus ist Herr. Ja, das ist ein griechisches Wort für auf das hin, das drückt nur einen Wunsch aus, dass es so sein möge, gibt aber keine Sicherheit. So, dachte ich hinach, das kommt da noch an anderen Stellen vor im Johannesevangelium. Also hat Gott die Welt geliebt, auf das drückt das etwa auch nur einen Wunsch aus, aber keine Gewissheit. Nein, es war kinderleicht, den Wiesemann zu widerlegen. Und aus diesen beiden Vorarbeiten, Widerlegung Wiesemanns und dann die Stellensammlung, entstand dann langsam nach und nach dieses Buch 1959, das biblische Zeugnis von der Versöhnung des Alls. Dann habe ich nochmal in Dialogform darüber geschrieben, ist aber jetzt vergriffen, und Gott wird sein Alles in allem. Und dann kam vor ein paar Jahren das Werk des 60-Jährigen. Mit 60 ist man vielleicht schlauer als mit 30, aber auch nicht unbedingt. Also wenn ich meinen Sohn frage, was er da für eine Diplomarbeit über seine Computerarbeiten geschrieben hat, dann sagt er, Papa, das verstehst du nicht, das kannst du nicht lesen und das kann ich auch nicht erklären, das verstehst du nicht. Also die 30-Jährigen sind ja oft den 60-Jährigen überlegen, aber in anderem sind wir dann hoffentlich doch wieder weiter. Jedenfalls, nachdem man 30 Jahre über eine Sache nachdenkt, erkennt man manches klarer und setzt die Schwerpunkte besser. Und in dem Buch Versöhnung des Alls, Gottes Wille, habe ich dann erst einmal am Anfang geschrieben, an welche Arten und Sorten und Formen von Allversöhnung ich nicht glaube. Sagen Sie nur nicht, wenn Sie jemand fragt, so ganz schnell, ja, glauben Sie an die Allversöhnung? Ja, 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 langsam. Da würde ich fragen, welche denn? Die von Teilhard de Chardin, dass sich alles so evolutiv höher entwickelt und am Schluss steht die universelle Harmonie oder an eine automatische oder an eine, wo alles von selber geht, ohne Gericht und Evangelisieren brauchen wir auch nicht. Es spuken da so viele falsche Vorstellungen in den Köpfen, dass sie gut tun, zurückzufragen, was stellen Sie sich darunter vor? Aha, und dann muss man erstmal einige Dinge gerade rücken. Dann ist mir klar geworden, dass es wesentlich um die Frage geht, haben die Gerichte Gottes einen Sinn oder haben sie keinen Sinn? Wollen sie nur kaputt machen? Ich sagte in München zu einem Prediger, zu einem Pastor im Frühjahr dieses Jahres, Gott ist doch nicht der endlose Quäler. Und er antwortete, Gott ist überhaupt kein Quäler. Gute Antwort. Gott ist überhaupt kein Quäler. Ich habe darauf hingewiesen in dem Buch Versöhnung des Alls, Gottes Wille und auch in einem anderen Buch über die Offenbarung als Exkurs zu Offenbarung 14. Das tut mir sehr leid, dass die Begriffe in der Bibel für Qual und Pein, Basanos und Kolasis, dass man die in der Bibel gerade immer mit Qual und Pein übersetzt. Matthäus 25, Sie gehen hin in die ewige Pein, in die äonische Kolasis. Was ist aber Kolasis? Und Offenbarung 14, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen in die Zeitalter der Zeitalter. Da sehen wir das Bild eines quälenden Gottes. Und dann habe ich zu Hause drei dicke griechisch-deutsche Wörterbücher. Das eine stammt noch aus der amerikanischen Gefangenschaft, wo ich das vom dortigen Lagerpfarrer geerbt habe. Benzelers griechisch-deutsches Schulwörterbuch, Leipzig 1879 so ungefähr. Und dann noch andere dicke griechisch-deutsche Wörterbücher und da sehe ich ganz genau, dass die Begriffe für Pein und Qual, Kolasis, im Profangriechisch eine ganz nützliche Bedeutung haben. Kolasis, das ist die Erziehung und die Züchtigung zwecks Besserung. Und das andere, Basanos, was man mit Qual übersetzt, das ist die Echtheitsprobe. Und es kann auch mal etwas Peinigendes werden, ein peinigendes Verhör, aber sogar ein peinigendes Gehör vor Gericht ist immer noch etwas Nützliches und dient der Wahrheitsfindung und doch nicht bloße Quälerei. Sogar unsere Justiz will nicht einfach sinnlos quälen. Aber natürlich, wenn diese Begriffe Kolasis und Basanos in dem Buch der Liebe Gottes vorkommen, dann haben die Übersetzer nichts Eiligeres zu tun, als von Pein und Qual zu schreiben. Dabei ist es im Profangriechisch durchaus nützlich. Erziehung und Echtheitsprobe, Wahrheitsfindung, peinigendes Verhör und Erziehung zwecks Besserung. Solche Begriffe sagen uns eher, worum es geht. Da ist dem Teufel auch etwas gelungen und Sie verstehen, dass mir das ein bisschen komisch vorkommt, dass ausgerechnet in diesem Buch diese Begriffe nur noch Qual und Pein und dann womöglich ewig und endlos bedeuten sollen. Da stimmt ja wohl was nicht. Und so habe ich lange über diese Dinge nachgedacht und im Neuen Testament, besonders wenn man die paulinischen Stellen berücksichtigt, kommt man dann zu einer Klarheit. Aber ich gebe zu, ich nehme es gar niemand übel, der zunächst mal sagt, nö, das glaube ich nicht. Denn da steht das und da steht das. Es gibt Worte ohne Hoffnung, die für sich genommen hoffnungslos klingen. Aus dem Munde Jesu im Matthäusevangelium eine ganze Menge. Ich nehme es niemand übel, wenn er da zunächst hängen bleibt und sagt, nö, das glaube ich nicht, dass Gott alle rettet. Da steht Ausschluss, umgebracht, vernichtet, vertilgt. Aber mit der Zeit kommt man dahinter, wenn es etwa heißt, die Zeitgenossen des Noah, vertilgt, vernichtet, kamen alle um in der Sintflut. Auf einmal sind sie noch da. Ach was? Jesus ist hingegangen und hat denen gepredigt. Ach was? Nachdem er dort drunten war, nach seinem Todesleiden, also die Vertilgten sind für Gott immer noch da. Er kann sie jederzeit ansprechen und rufen. Und dann denkt man über manche Dinge ein wenig anders. Das ist also der wunderschöne Psalm 145. Letzten Endes erbarmt sich der Herr über alle seine Werke, nimmt sich aller Fallenden an und aller derer, die hier Unrecht litten. Er ist ja auch ein wunderbarer Erstatter. Also das erste war Psalm 2, dann zweitens 1. Mose 12 und 1. Mose 22, dann drittens ein Blick auf Psalm 145 und jetzt ein Blick in die Klagelieder. Die Klagelieder kommt mir vor wie eine süße Frucht in bitterer Schale. In der Mitte, im Innersten, da haben wir etwas ganz Köstliches und Süßes, aber die Schale ist schon bitter. Es sind halt die Klagelieder. Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 4, Kapitel 5, Bitterkeit, 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 Klagen. Das gehört zu den alphabetischen Liedern, die Kapitel 1, 2, 3 und 4. Da folgt jeder Vers. Im Hebräischen beginnt er der Reihenfolge der Buchstaben nach mit Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het und allen 22 hebräischen Buchstaben, sodass diese Verse, diese Kapitel 22 Verse haben. Nur Kapitel 3, das ragt schon von der Verszahl her über allen anderen hoch empor. Das dritte Kapitel in Klagelieder hat wie viele Verse? 66, 3 mal 22. 22, 22, 66, 22, 22. Ich stelle mir vor, ein Hochhaus in New York mit dem mittelsten Bauwerk, 66 Geschosse, rings, links und rechts von zwei Seitenflügeln mit je 22 Etagen umgeben. Und da möchte ich gern im mittleren aus dem 60. Stock so ungefähr mal rausgucken dürfen. 66 Verse, weil nämlich im dritten Kapitel der Klagelieder jeweils drei Verse mit Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He der Reihe nach beginnen. Und im Psalm 119, wie viele Verse beginnen da jeweils mit Aleph und dann mit Bet? 8. Da haben wir dann 22 Achtergruppen in Psalm 119. Das nebenbei. Eine süße Frucht mit bitterer Schale und im innersten, im mittelsten Kapitel und auch da wieder in der Mitte, da kommt dann allerdings ein Blick in Gottes Herz, inmitten all der Bitterkeiten, die in jener Zeit zu beklagen waren, aufgrund dessen, was Nebukadnezar angerichtet hatte. Klagelieder 3, 31 bis 33. Denn der Herr verstößt nicht ewiglich, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten. Denn nicht von Herzen, nicht aus seinem Herzen heraus plagt und betrübt er die Menschenkinder. Er plagt wohl die Menschenkinder, er lässt Plagen kommen, er genehmigt Trübsal, Leid, Not, Katastrophen und Chaos, er genehmigt das, aber es kommt nicht aus seinem Herzen. Das ist schon mal ein wunderbarer Blick in Gottes Herz. Fünfte Stelle im Alten Testament und dann noch kurz etwas aus dem Neuen. Zephania 3, 8 und 9. Zephania 3, 8 und 9. Und da muss man immer wieder mal auch, um den Kopf frisch zu halten, das 12-Propheten-Buch, die Namen der 12 Propheten auswendig lernen. Gute Hilfe für Jung und Alt. Zephania 3, 8 und 9. Bruder Adolf Heller hat schon oft auf diese Verse aufmerksam gemacht. Da scheint es zunächst und sieht so aus, alles fertig. Aber wo wir am Ende sind, ist Gott noch lange nicht am Ende, sondern am Anfang. Darum harret auf mich, spricht Jahwe Jehova, der Unwandelbare, auf den Tag, da ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zornes, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Punkt. Ja, nun denken wir, jetzt ist alles aus. Die Erde verzehrt durch Feuer, die Menschen alle tot, alles vorbei. Und dann geht's aber weiter in Vers 9. Denn alsdann, nachdem ich Gericht geübt habe, werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle den Namen Jehovas anrufen und ihm einmütig dienen. Die sind also erstens noch da für Gott, erreichbar, und die erleben zweitens eine wunderbare Verwandlung, und die werden drittens den Herrn rühmen und ihm einmütig dienen. Damit ich die Zeit nicht überziehe, fasse ich die nächsten drei Punkte nun etwas kürzer, obwohl sie sehr wertvoll sind. Johannes Evangelium 3, also 5 Zusammenhänge aus dem Alten Testament, noch 3 aus dem Neuen. Sechstens, Johannes 3, 14 bis 17. Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, Symbol der Sünde, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Am Kreuz wurde er zur Sünde gemacht. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dann kommt der bekannte Vers 16, Johannes 3, Vers 16, das Evangelium, im Evangelium hat man es genannt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Vers ist sehr bekannt, aber der Vers 17 verdient es, dass er genauso bekannt wäre. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Ist das eine klare Willensäußerung Gottes? Ich denke ja. Professor Ströter hat seinerzeit sich dazu in dem Sinn geäußert. Das bedeutet nicht, dass es nie ein Weltgericht gibt. Natürlich gibt es ein Weltgericht. Wenn hier aber steht, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde, dann ist der letzte Zweck der Sendung Jesu, der letzte und eigentliche Zweck, nicht Gericht, sondern Rettung der Welt. Das wird auch im nächsten Kapitel erkannt in Johannes 4, 42. Sagen die Leute, der die Frau am Jakobsbrunnen, zu denen die Frau am Jakobsbrunnen geredet hat, dass sie mit dem Messias persönlich gesprochen hat. Sie sagen zu der Frau, 4 Vers 42, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig ist, der Erretter der Welt. Also ich bin gar nicht beleidigt, wenn Sie mir das auch sagen, wenn Sie heute Abend am Ausgang oder übermorgen Abend, wenn ich heimfahre, sage, das glaube ich nicht, weil du es gesagt hast, das habe ich selber aus der Schrift erkannt, dass er ist der Retter der Welt, da brauche ich nicht einmal dein Buch. Na gut, ich bin gar nicht beleidigt, ich freue mich, wenn jemand zu mir sagt, ich weiß es selber aufgrund der Schrift, denn ich könnte mich ja irren. Aber wenn Sie sich auf die Schrift selber stützen, dann haben Sie ein festes Fundament, dieser ist wahrhaftig der Erretter der Welt. Und einer, der es nur versucht, dem es aber nicht gelingt, der ist nicht der Retter der Welt. Kriegt er eine Rettungsmedaille, der jemand aus den Fluten zu ziehen versucht, aber derjenige kommt eben doch jämmerlich um. Er hat es gut gemeint, aber er ist nicht der Lebensretter. Dann, das war also das sechste, als siebtes, Römer 8, 18 bis 23. Römer 8. 18 bis 23. Der Apostel Paulus zeigt ja im Römerbrief besonders deutlich, aber auch im Epheser- und Kolosserbrief, was Gott mit der Menschheit und dem All zu tun gedenkt. Eine der Stellen ist Römer 8, 18 bis 23. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Dass die Leiden der Jetztzeit nichts ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Göttliche Relativitätstheorie. Und der das geschrieben hat, der hatte seine Erfahrungen gemacht mit Leiden. Der sagt das nicht leichthin. Was er alles erlitten hat, kann man nachlesen in 2. Korinther 11. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, der Eitelkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und was darüber Professor Ströter geschrieben hat, Anfang des Jahrhunderts, das habe ich jetzt nochmal vorbereitet für die nächsten Hefte von Gnade und Herrlichkeit, dass seine Auslegung von Römer 8 da noch einmal erscheint, vom ganzen Kapitel Römer 8. Die Schöpfung wartet insgeheim, dass eine Verwandlung eintritt. Die Schöpfung wartet insgeheim, ohne sich dessen bewusst zu sein, auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Gemeinde, die vollendete Gemeinde wird einmal offenbar. Vor Jesus, vor dem Vater, vor der Welt. Offenbarung der Gemeinde vor der Schöpfung. Das muss ein wunderbarer Vorgang sein. Und dann kommt Freiheit der Schöpfung von der Vergänglichkeit, Verderblichkeit und Nichtigkeit und Eitelkeit, der sie heute noch untergeordnet wurde, aber auf Hoffnung. Es ist Hoffnung für die Völkerwelt. Sie dürfen das ruhig weiter sagen. Wir verkündigen keine billige rosa-rote Allversöhnung, sondern wir verkündigen, dass Gott, bei Gott die Gerichte, die schrecklichen Katastrophen nicht sinnlos und endlos und zwecklos sind, sondern dass er durch das alles hindurch einen Plan mit der Völkerwelt und mit jedem Menschen hat, um ihn zurechtzubringen. Letzte Stelle, auch noch aus dem Römerbrief, 11, Vers 32. Denn Gott hat alle zusammen, Juden und Heiden, in die Widerspenstigkeit eingeschlossen, auf dass er sich aller erbarme. Auf dass er sich aller erbarme. Darüber hatten wir einmal eine Predigt des Theologen Karl Barth, auch in Gnade und Herrlichkeit abgedruckt. der da sehr Feines dazu geschrieben hatte. Gott erbarmt sich aller. Er hat die Nationenwelt, die Völkerwelt, ja auch Israel und die Völker insgesamt für eine Zeit lang eingeschlossen in ihre selbstgewählte und gewollte Widerspenstigkeit. Aber das ist nicht das Letzte. Sie kommen heraus. Gott will sich aller erbarmen. Sein Erbarmen triumphiert über die Widerspenstigkeit. Nicht ohne Gericht, sondern mit Gericht. Aber sein Erbarmen und nicht die Gerichte haben das letzte Wort. Die Bibel hat Hoffnung für die Völker und ich denke, wir sind nicht so egoistisch, dass wir sagen, ach, eigentlich geht mich das ja nicht viel an, wenn ich nur selig bin, wenn ich errettet bin, wenn ich sagen kann, ich bin Gottes Kind, dann sollen die anderen zusehen. Sie sind ja selber schuld, wenn sie sich nicht bekehren, wie ich das so vorbildlich getan habe. Oh, 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 das wäre eine schlimme Haltung des frommen Egoismus. Leider gibt es nicht nur den weltlichen, sondern auch den frommen Egoismus. Und der ist auch gar nicht schön. Ich, 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 meiner, mir, mich. Denken wir auch an die anderen, beten wir auch für die anderen, beten wir für alle Menschen und danken wir Gott im Voraus, dass er zum Ziel kommt. Amen.